das Problem ist nicht nur diese objektiven Blockaden, sondern eben auch eine Selbstblockade, dass viele Politiker und Bürger sich kaum vorstellen können, große Veränderungen einzuleiten. Also Veränderungen werden so als Verlust automatisch bezeichnet und dann blockiert sich alles. Und das ist neu.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Professor Trettmann. Eine Freude, Sie bei unserem aktuellen Leader Talk begrüßen zu dürfen.
Ja, schönen guten Tag aus London.
Sie sind ein echter, professioneller, renommierter Historiker und ich fand ein Zitat sehr cool. Geschichte ist keine Linie, die uns führt, sondern ein Raum, in dem wir uns bewegen und entscheiden. Das ist ja spannend, weil es eigentlich Dualität des Lebens ein bisschen aufzeigt. Wie würden Sie das interpretieren?
Ja, naja, es gibt ja häufig und insbesondere in der momentanen Situation in Deutschland, wo sehr viel Schwarzmalerei betrieben wird und gewisse Untergangsstimmung herrscht, gibt es häufig dann natürlich die Resignation, dass so die Geschichte nimmt ihren Lauf, das sind große Strukturen, wir können uns kaum wehren. Und natürlich gibt es Strukturen in der Geschichte wie im Alltag, aber es gibt auch immer Handlungsmöglichkeiten und die Geschichte ist nicht vorgezeichnet. Wir können also mit etwas Mut und Kreativität und Einsatz können wir durch unser Handeln den Lauf der Geschichte ändern.
Und das ist ja ermutigend. Und nichtsdestotrotz haben Sie Ihr aktuelles Buch mit einem sehr, ich würde sagen, bezeichnenden Titel betitelt, Die blockierte Republik, was etwas als Aussage mit sich bringt. Warum der Titel?
Ja. Die Bundesrepublik ist weiterhin blockiert. Dazu muss ich sagen, also als ich das Buch anfing zu konzipieren und mir überlegte, eigentlich müsste ich als Historiker auch mal mein Fachwissen einbringen und ganz gezielt auf die gegenwärtige Situation anwenden und zeigen, wie ein historischer Blick nützlich sein kann für uns in unserer gegenwärtigen Situation. Da waren wir im Frühjahr, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 2025. Also wir waren Frühjahr um die Osterzeit 2023. Und im Laufe des Jahres habe ich dann an den verschiedenen Kapiteln geschrieben. Gegen Ende des Buches zerbrach die Ampelkoalition dann doch viel schneller als gedacht. Und es gab vorgezogene Bundestagswahlen. Und beim Schlusswort war klar, dass Friedrich Merz Bundeskanzler werden wird. Und da erinnere ich, als ich sozusagen fertig war, das Buch, das Manuskript ist abgegeben und geht in die Produktion, dass der Bundeskanzler dann also ja nicht nur die Schuldenbremse löste, sondern mit einer so Wuchtrede nach der anderen kam und ich morgens beim Zeitunglesen immer dachte, Mann, mein Buch verliert seinen Sinn, vielleicht löst ja die neue Regierung alle Blockaden. Das war natürlich etwas optimistisch. Die objektiven Blockaden sind ja weiterhin da, also wirtschaftliche Stagnation, auch das Hickhack um die Bundeswehr, ob die momentane Lösung mit Musterung, aber Freiwilligkeit auch dann wirklich funktioniert, ist ja auch unklar. Die großen Debatten zu Migration haben sich verschärft in den letzten Monaten. Und obendrauf gibt es auch Unklarheit, was denn nun genau die Rolle der Bundesrepublik in Europa und der Welt sein soll. Und dann haben wir die Polarisierung und die weiterhin, ja, der große Rückenwind weiterhin hinter der populistischen AfD. Das sind also alles, ich glaube, ernsthafte Probleme, die es gibt. Also das ist nicht nur in den Köpfen der Leute, sondern es gibt wirklich ernsthafte objektive Probleme. Aber was mich eben interessiert als Historiker ist, dass sich die Bundesrepublik so schwer tut, diese Probleme anzugehen. Das sehen wir jetzt im Moment, wo wir sprechen bei der Debatte um die Rente und die Rentenreform. Da gibt es natürlich Probleme und Herausforderungen und man kann auch verständlich alle verschiedenen Kritiker zuhören. Aber letzten Endes, was eben erstaunlich ist, ist, dass sich die Politik und auch die Bürger so schwer damit tun, ein offensichtliches Problem anzugehen und mit einer Lösung voranzutreten. Und das ist was Neues, nicht? Also das Problem ist nicht nur diese objektiven Blockaden, sondern eben auch eine Selbstblockade, dass viele Politiker und Bürger sich kaum vorstellen können, große Veränderungen einzuleiten. Also Veränderungen werden so als Verlust automatisch bezeichnet und dann blockiert sich alles. Und das ist neu, nicht? Also was ich im Versuch im Buch eben auch immer wieder versuche zu tun, ist daran zu erinnern, dass in der sehr langen Geschichte der Bundesrepublik es immer wieder Konflikte gab. Es gab immer wieder Herausforderungen, die waren mindestens so groß wie das, was wir heute sehen. Und trotzdem wurden sie angepackt. Das ist dann nicht immer alles super gelaufen, aber es gab wirklich den Mut zur Auseinandersetzung mit diesen Schwierigkeiten. Und da ist irgendwas verloren gegangen. Und deswegen stehen viele auch so ein bisschen mutlos vom Berg.
Professor Trenten, wenn man jetzt die Entwicklungen anschaut, dann ist ja eine Veränderung ist häufig eine Funktion der Notwendigkeit. Ja. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, kein anderes europäisches Land hat in so kurzer Zeit so stark an Ansehen verloren wie die Bundesrepublik. Und im Prinzip, wenn man alle Bereiche anschaut und wenn man die letzten 5 Jahre Wachstumsgeschichte anschaut, dann hat Deutschland ja keine Entwicklung hingelegt, wo die anderen Länder 20-30% wachsen können. Das heißt, die Not abzuwenden ist eigentlich eine zwingende Voraussetzung und auch eine gute Voraussetzung, um auch unangenehme Themen anzugehen. Und liegt es daran, dass wir ein Problem auf der politischen Ebene oder im Selbstbild des Volkes haben?
Ich glaube, auf beiden Ebenen gibt es Probleme und die Politik spiegelt so die Uneinigkeiten und die Mutlosigkeit in der Bevölkerung auch wieder, wo man, wenn man ein bisschen zurücktritt, eigentlich erwarten würde, dass Politiker und insbesondere Minister auch führen, nicht? Also Politiker, eine Funktion der Politiker ist ja nicht nur den Mehrheitswillen auszudrücken, sondern auch Vorgaben zu geben und aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten und Vorschläge zu unterbreiten, wo es hingehen soll. Aber das fehlt im Moment, zumindest bei den alten Volksparteien. Ich weise immer darauf hin, und das ist, glaube ich, sehr erklärend, wie das Wort alternativ so eine politische Wanderung vorgenommen hat. In den 70ern und frühen 80er Jahren war alternativ eben ein Wort, was von der Umweltbewegung und neuen sozialen Bewegungen benutzt wurde, um darzulegen, wir können eigentlich ganz anders leben. Wir können uns das vorstellen und vielleicht sollten wir versuchen, eine Verwandlung oder Transformation auf den Weg zu bringen. Mittlerweile ist alternativ nach rechts gewandert. Und ist das Wort für die Populisten, also die Alternative für Deutschland, wo man sagen kann, das ist vielleicht auch die einzige Partei oder große Partei, die wirklich Alternative vorschlägt. Und die alten Volksparteien haben dem sehr wenig entgegenzusetzen. Also das ist ein Problem. Sie sprachen zwei Sachen an, bei der Notwendigkeit und dem Verlust der Reputation der Bundesrepublik. Das hat, glaube ich, zwei ganz, da sind so zwei große Faktoren, die häufig nicht miteinander in Verbindung gesetzt werden. Das eine ist die Wirtschafts, das Wirtschaftswachstum und das Straucheln der Bundesrepublik als früherer Exportweltmeister. Das ist natürlich eine sehr spezifische Situation. Also Bundesrepublik ist eine der wenigen führenden westlichen Ländern, die eine Industriestruktur aufrechterhalten hat und nach 1990 nochmal einen Gang zugelegt hat. Und der große Nutznießer der Globalisierung war, also der Öffnung Zentral- und Osteuropas und dann der Öffnung Chinas. Und dann ging es Deutschland ja auch bestens und inklusive des Jahrzehnts nach der großen Finanzkrise 2007, 2008, wo es vielen europäischen Ländern ja extrem schlecht ging, also mit Massenarbeitslosigkeit, großer Jugendarbeitslosigkeit, Verschuldung, da hat die Bundes den meisten Bürgern, nicht allen, aber den meisten Bürgern ging es immer besser. Also die Einkommen sind gestiegen. Die Ungleichheit, das wird häufig unterschlagen, die Ungleichheit bei Einkommen ging auch leicht zurück. Also 2020 gab es weniger Menschen in prekären Verhältnissen als 2010. Und der Laden lief. Und da wurde sehr wenig sowohl von der Wirtschaft als auch von der Politik und den Bürgern wurde sehr wenig darüber nachgedacht, wie es denn in der Zukunft weiterlaufen sollte. Also was ein außergewöhnlicher Zustand war, dank der Öffnung Chinas, wurde so als Normalzustand gesehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sich die meisten Bürger heute so schwer damit zu tun, umzudenken. Weil sie ja von einer außergewöhnlich hohen Warte und hohen Komfort zurückgucken. Ich glaube, das ist so ein Grund, warum ist der Ruf in Deutschland, in Europa und international so angeknackst ist, weil eben dieses Industriemodell, was auf Exporte und Autos gebaut hat, ja, momentan ist nicht klar, ob das je nochmal funktionieren wird. Aber der zweite Punkt ist die Erinnerungspolitik, dass Deutschland ebenso auch als Vorbild geführt wurde, wie eine angeblich erfolgreiche Erinnerungskultur entstehen kann und durchgesetzt wird. Und da hat der Nahostkonflikt ganz große Fragezeichen dahinter gestellt und in ausländischen Medien und ausländischer Politik wurde eben häufig dann berichtet, wie Protestierende, die sich für Gase einsetzten, von Protesten abgehalten wurden oder festgenommen wurden oder ähnliches. Und das ist eine sehr große Kehrtwendung, würde ich sagen, in der internationalen Sicht auf Deutschland, dass ein Vorzeigeland, was angeblich die Geschichte aufgearbeitet hat, auf einmal Probleme hatte, die Erklärung für das internationale Strafrecht, die im Ausland stattfanden, mit Blick auf den Nahostkonflikt, dass sich Deutschland damit so schwer tat.
Mhm. Und Sie können ja beide Welten sehr, sehr gut beobachten. England hat auch, glaube ich, gewisse Probleme, wenn man das jetzt von der Seitenlinie betrachtet. Würden Sie irgendwelche Parallelen sehen oder auch absolute Divergenzen?
Also, da ich die meiste Zeit in London bin und gelegentlich in Helsinki, ist es schon immer erhellend, also was so an Stimmung geteilt wird und wo es auch ganz andere eine ganz andere Maßlatte angelegt wird. Also Deutschland, wie so häufig gesagt wird, die Deutschen jammern auf sehr hohem Niveau. Also dazu würde ich immer sagen, hohe Erwartungen zu haben, ist ja nichts Schlechtes. Ist ja gut, wenn man erwartet, dass es Sicherheit, Frieden und Wirtschaftswachstum gibt. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber die Erwartungshaltung ist wesentlich niedriger in Großbritannien. In Großbritannien wird es als normal angesehen von vielen Bürgern, dass der deindustrialisierte Norden einfach viel, viel ärmer ist als London. In Deutschland ist es umgekehrt. Ne? Also in Deutschland ist die Grundannahme, eigentlich müssten doch alle gleich sein. Wie kann es sein, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt, dass es denen nicht genauso gut geht wie in Baden-Württemberg? Und da wird dann eben vergessen, wie viel doch erreicht worden ist nach 1990. Also Briten, auch insbesondere Briten aus dem progressiven Lager in der Labour-Partei, schauen auf Ostdeutschland als Erfolg und meinen, dass Großbritannien ja was lernen kann von den Transferzahlungen und dem der Angleichungspolitik. Der Blick auf außen weist uns eben darauf hin, dass was normal in einer Situation erscheint, völlig abnormal erscheinen kann in der anderen. Ich glaube, der andere große Unterschied ist bei der Wehrpflicht, dass Großbritannien weiterhin oder viele in Großbritannien sich weiterhin als Großmacht verstehen. Militärische Fragen, geopolitische Fragen, strategische Angelegenheiten viel, viel zentraler sind im öffentlichen Leben als in Deutschland. Und in Finnland, nicht zuletzt aufgrund der lang geteilten Grenze mit Russland, in Finnland eine überragende Mehrheit aller Bevölkerungsgruppen und aller Generationen für die Wehrpflicht ist. Das, da wird überhaupt nicht groß diskutiert oder debattiert. Und das weist uns so ein bisschen darauf hin, dass es schon ein bisschen eigenartig ist, wie schwer sich Deutschland tut, auf die sich verändernde internationale Situation zu reagieren und eine Rolle zu finden. Also da ist Deutschland, glaube ich, extrem uneins. Und da sind auch bei dem Thema sind eben auch die Unterschiede zwischen West und Ost ganz markant. Also eine Mehrheit von, in Umfragen sagt eine Mehrheit von Bürgern in den östlichen Bundesländern, dass wenn es zu einem Angriff auf einen Bündnispartner, sagen wir mal Estland, kommt, dass sich Deutschland dann raushalten soll. Das ist sehr, sehr schwer verständlich für andere europäische NATO-Länder, diese Haltung, die so ein bisschen einem Provinzialismus gleicht.
Okay, das ist sehr spannend. Wenn wir jetzt das Thema Migrationsdebatte mit aufgreifen, ich glaube, man hat jetzt unterschiedliche Entwicklungen gesehen, wie es jetzt in England läuft, wie es in Deutschland läuft und wie es in Dänemark läuft. Und die Länder haben absolut unterschiedliche Wege eingeschlagen. Wie würden Sie das einwerten? Gibt es da einen goldenen Weg zu richtig sein oder mehr günstig oder weniger günstig?
Ja, also das Interessante, ich würde gar nicht sagen, dass, also in was das Recht anbetrifft und politische Maßnahmen, haben die Länder schon Unterschiede, aber das hat eher mit Widerständen zu tun. Also in Großbritannien gab es schon unter der letzten konservativen Regierung das sogenannte Ruanda-Modell, wo die konservative Partei durchs Parlament durchgeboxt hat, gegen Widerstände im Oberhaus, ein Gesetzesvorschlag, bei dem Asylanten nicht nur nach Ruanda geschafft werden sollten, sondern das ganze Asylverfahren ausgelagert werden sollte. Also die Leute sollten sozusagen vorher abgefangen werden und dann nach Ruanda verfrachtet werden mit irrsinnig hohen Kosten. Also sowas von 200.000-300.000 Pfund pro Person an Kosten wären da entstanden. Das ist nie... Also das Gesetz wurde zwar abgesegnet von der damaligen von konservativen, also den Tories dominierten Unterhaus, aber es kam nie zur Politik, weil dann kamen die Nationalwahlen und dann wurde eine Labour-Regierung eingesetzt, die das ausgesetzt hat, also diese Politik. Also es kam nie, also das Ruanda-Modell existierte immer nur als Modell und es wurde nie durchgeführt. In Italien hat Meloni, die Premierministerin, etwas Ähnliches versucht. Und letzten Endes mehr Richter an diesen Entscheidungen betroffen worden als Asylanten. Also und die mussten zurückgeführt werden nach Italien. Also diese politischen Vorstöße gibt es in vielen Ländern. Dänemark hat das noch am weitesten betrieben. Was ich interessant finde, also sowohl als Bürger als auch als Historiker, ist zu beobachten, wie der Enthusiasmus der Parteipolitiker in Deutschland zu ja völlig überhöhten Einschätzungen führt. Nicht? Also wenn dann das Ruanda-Modell in Großbritannien besprochen wird, dann werfen sich förmlich die Friedrich Merz, damals noch nicht Bundeskanzler, wirft sich förmlich darauf und hält das hoch als eine Möglichkeit, die Deutschland auch überlegen sollte, ohne zu schauen, was sind da möglicherweise die Probleme und die Schwierigkeiten und können wir überhaupt so viel Hoffnung in dieses Modell stecken, was noch nie ausprobiert worden ist und was immer wieder in strauchelt und bei Hürden dann fällt. Also das ist ganz interessant, nicht? Also das ist so, die Politiker suchen irgendwie nach einer Lösung und im Ausland, wenn es dann irgendwie Vorschläge im Ausland geht, dann werden die hochgepriesen, während jeder, ich glaube, also Experten sowieso, aber jeder vernünftige Mensch, der vergleichend arbeitet und sagt, okay, in einem Land wird dieses probiert, dann muss ich mir natürlich erstmal auch überlegen, also nicht nur, was sind die möglichen Vorzüge, sondern was sind möglicherweise die Schwierigkeiten und Probleme. Und das haben die deutschen Politiker eben nicht gemacht. Also ich würde mal platt sagen, also vieles ist da Augenwischerei. Nicht? Also selbst wenn das Ruanda-Modell wirklich Politik geworden wäre, hätte es überhaupt nicht die großen Zahlen von Migration, also wir reden ja von mehreren Hunderttausenden pro Jahr in Großbritannien, hätte das überhaupt nicht beeinträchtigt. Ne? Also da wird so ein bisschen vorgegaukelt, dass mit Veränderungen in der Asylpolitik irgendwie die Migration in den Griff bekommen wird. Und das ist ein bisschen utopisch. Ich würde dazu noch sagen, also eine Sache, die all die Länder, ich glaube, viele europäische Länder so ein bisschen vereint, ist, dass wir Europäer so leicht auf dem hohen Ross sitzen und sagen, okay, wir sind in Europa, die Leute kommen zu uns, wir sind im Fahrersitz und wir steuern und wir kontrollieren und wir uns schwer damit zu tun, uns zuzugestehen, dass irgendwo letztlich Migration ein so großes Phänomen ist, dass es nicht mit dem Hebel von uns einfach so reguliert werden kann. Und das ist also utopisch und sagt mehr über unsere Arroganz aus oder unseren Stolz als über die Wirklichkeit.
Wenn wir jetzt die aktuelle Entwicklung der letzten 10 Jahre anschauen, es gab ja so viele Proteste, nie wieder ist jetzt und jetzt auch von März von Ihnen angesprochenen Reformen in der Migration als ein akutes Thema der Bevölkerung angegangen und trotzdem ist AfD so stark wie noch nie. Und das ist ja in vielen anderen Ländern zu beobachten. Sie sagen, dass diese Debatte wurde so defensiv geführt, dass es eigentlich nicht ein Thema der Ränder, sondern ein Thema der Mitte.
Ja. Also es ist erstaunlich, wie die alten Volksparteien diesem Thema verhaftet sind und ja, sich in so eine Defensivposition begeben haben. Denn mit der Hoffnung, dass sie dadurch irgendwo die AfD eindämmen können. Wir haben hervorragendes Datenmaterial zu verschiedenen Nationalwahlen, Europawahlen und ähnliches in europäischen Ländern für die letzten 20 Jahre. Und die Politikwissenschaftler, die das statistisch angehen, weisen darauf hin, dass konservative Parteien und in Deutschland die Christdemokraten, wenn sie versuchen, das Thema Migration anzugehen und versprechen, Migration einzudämmen und ähnliches, dass das überhaupt keinen Unterschied macht für ihre Wahlergebnisse. Also dass der eher im Gegensatz, dass sie zusätzlich noch Wähler an die an den populistischen Rand verlieren, weil sich eben viele Wähler dadurch auch bestärkt fühlen. Nicht? Also die AfD hat das Thema groß gemacht. Jetzt kommen die Volksparteien. Warum soll ich denn jetzt zurückwandern? Also da hat ja die AfD irgendwie schon immer recht gehabt, werden sich solche Wähler sagen. Also das, das Problem für die Konservativen und Mitte-Rechtsparteien ist existenziell. Also sie werden von allen Seiten bedroht, was ihre Wählerklientele betrifft. Nur das Interessante ist eben, dass sie jetzt seit Jahren schon einen Weg versuchen, der eigentlich, also alles, was wir wissen aus der politischen Wissenschaft, der falsche ist. Ne? Das ist eine Sackgasse, in die sie sich bewegt haben. Historisch ist
Treffen,
das...
Aber jetzt vielleicht nur eine Verständnisfrage. In Dänemark war das nicht mal die konservative Regierung, die mit dieser Politik, das war ihr SPD-nahe oder ähnliche Partei. Richtig. Und die ist die einzige, ich glaube, das ist das einzige Land, das es geschafft hat, diese rechte Randpartei nicht aufkommen zu lassen.
Das würde ich leicht qualifizieren, weil natürlich bei der letzten Wahl vor einer Woche die Sozialdemokraten ganz hart abgestraft wurden in
Wofür?
Kopenhagen für diese Politik. Also ob das wirklich langfristig...
Ist er Richtung links oder Richtung rechts, Herr Professor Trentmann, abgestraft?
Von beiden Seiten. Von beiden Seiten ist die haben die Sozialdemokraten der Ruf ist sozusagen dahin. Also viele Wähler haben sich aufgrund der Migrationspolitik von denen abgewandt und suchen jetzt nach einem neuen Zuhause. Das dänische Modell ist liegt brach, würde ich mal so knapp sagen. Aber was bei der deutschen Debatte interessant ist, ist, dass es ja nicht nur um Parteipolitik geht, sondern es ist ja eine öffentliche Auseinandersetzung mit Migration. Und was wir sehen, ist, dass eine positive Erzählung der Migration es sehr schwer hat in Deutschland. Interessanterweise vor dem Hintergrund der großen sogenannten Willkommenskultur in 2015, 2016. Das muss man sich ja auch in Erinnerung rufen, dass damals in der sogenannten Flüchtlingskrise mehr als jeder zweite Bundesbürger irgendeine Art von Hilfe geleistet hat. Also ob es nun Geldspenden ist oder bis dahin mit jemandem, mit einem Flüchtling aufs Amt zu gehen, Deutschkurse einzurichten, Kleidersammlung und was alles Mögliche. Das sind, also historisch gesehen ist das riesig und ja fast unerreicht in der Menschheitsgeschichte. Also auf der einen Seite gibt es große Empathie und Unterstützung. Aber die schafft es dann nicht, langfristig zu einer positiveren Stimmung, was das Migrationsthema betrifft, sich durchzusetzen. Und die Frage ist, warum nicht? Und da würde ich sagen, das hat weniger mit der Stimmung in der Bevölkerung zu tun, sondern, also ursprünglich, was die Migranten selbst betrifft, sondern das hat dann auch mit einer Skepsis gegenüber und Enttäuschung gegenüber dem deutschen Staat und der deutschen Regierung zu tun. Also viele der Helfer waren dann 2017, 2018 desillusioniert, weil sie aus Berlin Hilfe erwartet hatten und die kam immer nicht. Und dann waren irgendwann die Gemeinden überfordert und mit über 1 Million Menschen, Freiwilligkeit ist schön, aber ist nicht ausreichend. Ne? Also da braucht es dann auch staatliche Strukturen und staatliche Unterstützung. Und verständlicherweise haben dann viele, sind viele zu dem Urteil gekommen, naja, vielleicht sind es einfach, das können wir nicht hinkriegen, ne? Das können wir vielleicht doch nicht schaffen. Aber das heißt nicht, dass diese Menschen migrationsfeindlich sind, sondern das hat, was das wirklich heißt, ist, dass diese Menschen sich alleingelassen fühlten vom Staat und daher diese Skepsis entwickelt haben. Ne?
Und AfD gelingt es, die Menschen für ihre Ideen zu gewinnen? Das Interessante ist, dass so viele Menschen mit dem Migrationshintergrund finden sich bei AfD gut aufgehoben wieder. Das ist ja auch eine sehr interessante Tendenz.
Ja, also die AfD ist eine interessante Partei, auch was andere Länder und Populismus in anderen Ländern betrifft, weil die AfD ja mittlerweile in gewisser Weise auch eine Volkspartei geworden ist, nicht? Also sie ursprünglich hat sie mehr Menschen so aus der Mittelschicht und unteren Mittelschicht angezogen, also häufig mit gutem Arbeitsplatz und auch gewerkschaftlich gesicherten Arbeitsverträgen. Und hat sich dann aber schon ausgeweitet und sie haben durchaus recht. Also eine Gruppe, die sich auch zur AfD bewegt hat, sind zum Beispiel frühere Arbeitsmigranten, die erfolgreich sich integriert haben und sich jetzt Sorgen machen, was passiert mit der Bundesrepublik, mit der großen Menge von jetzigen Flüchtlingen und Migranten und die sich eben auch vom Staat alleingelassen fühlen. Dazu würde ich noch eine historische Fußnote hinzufügen wollen, weil das Wort Kontrollverlust ja immer genannt wird bei diesen Debatten. Und dann so leicht der Eindruck entsteht, dass irgendwo, irgendwann, keiner weiß genau, aber so 2015 oder danach, hat irgendwie der deutsche Staat die Kontrolle verloren. Und auf einmal kommen Menschen, die nicht kommen dürfen oder die nicht registriert sind. Das ist überhaupt nichts Neues, ne? Also das ist Teil der Migration in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik. Also in den 70er und 80er Jahren lebten viele Zehntausende ausländische Menschen in der Bundesrepublik und arbeiteten auch in der Bundesrepublik, die eigentlich, also rechtlich gesehen, keine Erlaubnis hatten, und die als Touristen eingereist sind und dann einfach geblieben sind. Oder Studenten, die mit einem besonderen Visa eingereist sind und dann einfach geblieben sind. Also das ist nichts Neues. Was neu ist, ist, dass es so thematisiert wird, dass viele Menschen den Eindruck bekommen, Deutschland wird überrollt.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Herr Professor Trettmann, in diesem Kontext gab es auch in den 70er Jahren solche soziale Leistungen für die Studenten, die eingereist sind und dann nicht hier gearbeitet haben, weil das ist auch ein Argument von AfD. Naja, ich meine, wenn die Menschen hierher kommen, dann sollen sie gefälligst arbeiten und nicht einfach, was ist, Bürgergeld beziehen oder keine Ahnung, was sie da beziehen. Ja, das wird ja ausgespielt. Und deswegen ist ja auch die erste Welle der Migranten, die sagen, wir haben sehr hart für unser Brot gearbeitet und zurzeit lohnt es sich gar nicht.
Ja, da würde ich als erstes darauf hinweisen, dass in den 60er Jahren, als die Anzahl der Arbeitsmigranten, damals Gastarbeiter genannt, wirklich stark anstieg, Das waren ja in erster Linie wirkliche Arbeitsmigranten. Also die sind häufig als Erwachsene, als Einzelpersonen gekommen. Viele sind auch nach einer Saison dann nicht wieder zurückgekehrt. Das darf man auch mal, das wird immer häufig vergessen. Also die Mehrheit der damaligen Arbeitsmigranten ist in ihr Heimatland zurückgekehrt, aber die eine so große Bewegung, dass viele eben geblieben sind. Die Stadt München hat, ich glaube, es war 1970 oder 1971 irgendwann errechnet, dass ein Drittel aller Renten, die die Stadt München auszahlte, also an deutsche Renten, an deutsche Rentner, dass ein Drittel davon von diesen Arbeitsmigranten erwirtschaftet wurde. Über ihre Rentenbeiträge. Also der erste Punkt ist, glaube ich, darauf hinzuweisen, dass der deutsche Sozialstaat in vielen Jahren oder Jahrzehnten auch, nicht nur, aber auch und schon stark von Arbeitsmigranten überhaupt aufrechterhalten wurde. Mhm. Das verändert sich dann in den 1970er Jahren mit der zunehmenden Familienzusammenführung. Also viele, die bleiben, holen dann Familie nach und auch Kinder. Und die haben natürlich unterliegen dann auch der Schulpflicht die Beziehung zum Sozialstaat ändert sich, weil neben den in die Sozial- und Rentenkassen einzahlenden Arbeitnehmer gibt es jetzt auch Ehefrauen, Kinder, die Arbeitsmigranten selbst altern ja auch und werden irgendwann krankheitsanfälliger oder gehen selbst in Rente. Da verschiebt sich dann schon was. Aber letzten Endes ist, glaube ich, das Interessante, dass in der Debatte Migranten häufig immer nur so als Laster gesehen werden. Während wenn wir einen Schritt zurücktreten und nicht nur auf die sogenannten irregulären Migranten schauen, das ist ja eine kleine Minderheit, sondern auf die Migranten im Großen, ist es ja so, dass die Bundesrepublik genauso wie Großbritannien und andere europäische Länder ohne Migranten überhaupt nicht funktionieren würde. Also das ganze Gesundheitssystem würde zusammenbrechen. Ich weiß die Zahlen nicht genau für Deutschland, aber in Großbritannien ist so jede dritte Stelle im ganzen Gesundheitssystem ist von einem Nicht-Bürger des Vereinigten Königreichs besetzt. Also wenn wir die wegdenken, wären die Krankenhäuser und die Altenpflege und Ähnliches würde kollabieren. Das wird dann häufig unterschlagen. Nicht? Mit der Fixierung auf die irregulären Migranten werden die ganzen anderen Migranten, die Mehrheit sind, sehr schnell vergessen. Und das heißt dann auch, dass die Migranten, die Mitbürger geworden sind und häufig Staatsbürger geworden sind in der Bundesrepublik, die verschwinden dann auch so aus der kollektiven Vergangenheit. Und das ist sehr schade.
Absolut. Ich gehöre ja zu den Menschen sozusagen. Ich kam auch über Studium herher. Und das war interessant. Damals war das extrem schwierig, hier bleiben zu können, obwohl ich ja quasi fast kostenfreies Studium genießen durfte. Ich hätte ausreisen müssen und das hätte ich damals nicht die Familie gegründet, wäre ich auch in Holland. Und das ist total spannend zu erleben, dass es jetzt doch andere Vorzeichen da sind. Und was auch sehr interessant ist, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass viele irgendwie nach der verlorenen Normalität sich sehnen und sie sagen, die verlorene Normalität wird nicht zurückkehren und je schneller man sich damit abfindet, desto besser. Und es gab noch nie eigentlich Normalität. Ja. Man ist ja sozusagen also nur nostalgisch.
Die Normalität ist so eine bequeme Vergangenheit, die sich viele zurechtgelegt haben, die es nie gab. Also die Vergangenheit ist dann so eine Komfortzone, aber in Wirklichkeit gab es den nie. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man könnte ja also psychologisch denken, dass viele Menschen sich auch an die Schwierigkeiten erinnern, ne? Und die eigenen Lebensleistungen mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Aber wenn wir zum Beispiel auf die Ost-West-Debatte gucken, im Vordergrund steht dann im öffentlichen Diskurs immer, wie alles schiefgelaufen ist nach 1990 oder wie die Ostdeutschen durch die Treuhand ihres Volkseigentums beraubt worden sind und ähnliches. Es wird viel, viel weniger darüber geredet, wie viele Menschen erfolgreich ihr Leben umgekrempelt haben. Also das ist schon interessant, nicht? Also die Vergangenheit ist so eine
wird immer positiv aufgefärbt.
Ja, rosarot gefärbt, also sowohl Ost als auch also West ist genau dasselbe Problem, nicht? Dass also viele, die alte Bundesrepublik für die viele Westdeutsche steht letzten Endes für Wirtschaftswunder, was ja auch nur ein Teil der Jahre der Bundesrepublik ausgemacht hat, aber die wenigsten denken von vornherein, oh, Strukturwandel hatten wir ja schon mal und ich erinnere die Kohlekrise oder ich erinnere Stahl, Eisen und Stahl, Schwierigkeiten, Abwanderung von alten Industrien. Das ist so alles so ein bisschen vergessen worden und verloren gegangen in einer Nostalgie, in der angeblich früher alles in Ordnung war.
Ostalgie oder Westalgie, wie Sie das bezeichnen, ja.
Ja, richtig.
Und Professor Trentmann, in dem Kontext, es gibt ja in dieser Debatte nie wieder ist jetzt, zieht man sehr viele Parallele mit den 30er Jahren und man wirft quasi, weiß nicht wie viele AfD-Wellen, 25-27% der Menschen vor, dass sie vergessen haben, wo das hinführt. Und sind die Parallelen fair zu ziehen oder ist das übertrieben oder untertrieben?
Das ist also eine höchst interessante Frage, weil sie so in ein Thema hineinsticht, wo die Unterschiede zwischen Geschichte und Vergangenheit in der Öffentlichkeit und im so öffentlichen Bewusstsein der meisten Bürger ganz anders funktioniert, als was wir Historiker, also als Fachhistoriker machen, wenn wir auf die Vergangenheit schauen. Also das nie wieder, versteht jeder. Natürlich würden die meisten sagen, ja, warum wollen wir dahin zurück? Wir wollen ja nicht nach 1933 zurück. Und das ist auch total verständlich. Als Historiker gehen wir natürlich davon aus, dass die Geschichte sich eben nicht eins zu eins wiederholt. Also es ist nicht so, dass die Geschichte in einem Kreis läuft und immer wieder dieselben Punkte oder dieselben Krisen durchsteuern muss. Es ist immer anders. Das heißt aber nicht, dass wir aus der Geschichte nicht lernen können. Also die Geschichte wiederholt sich nicht. Aber ich glaube, also wo ein historischer Blick und auch eine Erinnerung an Vergangenheit und vergangene Krisen und Wendepunkte, also wie 1933, hilft, glaube ich, unseren Blick auf die Gegenwart zu schärfen. Aber es ist nicht so, weil sie genau gleich sind, sondern ich würde argumentieren, ganz im Gegenteil, weil sie uns daran erinnern, es könnte ja ganz anders sein. Also es gibt uns, der Blick auf die Geschichte sollte uns eigentlich daran erinnern, dass was für uns heute normal ist, eben nicht der Normalzustand ist. Das ist das Resultat von verschiedenen historischen Entwicklungen und morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Nicht? Also das nie wieder ist, ich glaube, für die heutige Situation, also ich finde es total verständlich, aber es ist für die heutige Situation aus zwei Gründen, glaube ich, problematisch. Das erste ist, vieles des nie wieder ist defensiv. Also wir wollen nicht, dass es so ist, sein wird, wieder. Ja? Während und das also häufig negativ definiert wird, während wir eigentlich auch eine positive Erzählung brauchen. Wo wollen wir denn hin? Wenn wir da nicht hin wollen, wo wollen wir dann hin? Also das, so der Zusatz fehlt mir gelegentlich. Und das zweite ist, dass für die gegenwärtige Situation auch und auch für die Einschätzung des Populismus 1933 nicht unbedingt der beste Vergleichspunkt ist. Also mir ist klar, es gibt in der AfD gibt es einige wortstarke Politiker, die auch gelegentlich mit Reden und Wortwahl ankommen, die gegen das Grundgesetz verstoßen und die rechtsextrem sind, auf jeden Fall. Aber wir haben es heute mit einer wirklich anderen Situation zu tun als in der Weltwirtschaftskrise 29 bis 33. Der Sozialstaat hat Probleme, aber es gibt ihn. Es gibt einen Sozialstaat. Wir haben keine Weltwirtschaftskrise mit Millionen von vielen, vielen Millionen von Arbeitslosen. Also die Arbeitslosenzahl ist wesentlich niedriger. Wir haben die Geschichte der Bundesrepublik, die jetzt länger ist als das Kaiserreich, Weimar und die Hitlerjahre zusammen. Also es gibt eine demokratische Grunderfahrung. Da ist also sehr, sehr viel, sehr viel anders. Und ich würde auch sagen, dass so die Faktoren, die viele Menschen zu AfD gebracht haben, auch andere sind als damals in 1930 bis 33 mit dem Aufmarsch von Hitler. Und obendrauf würde ich auch noch zu erwähnen wollen, ist natürlich auch die Frage des Militarismus und der Geopolitik. Also anders als die NSDAP und Hitler ist die AfD, hat ja keine Großmachtambition. Ganz im Gegenteil, ein Grund, warum die AfD so attraktiv ist für viele Bürger, ist, dass sie verspricht, wir halten uns raus. Deutschland, wenn ihr uns wählt, dann hält sich Deutschland raus aus diesen ganzen internationalen Krisen. Lasst die anderen sich doch mit Konflikt und Krieg herumschlagen, aber Deutschland sollte sich raushalten.
Und wenn man jetzt die Entwicklung in Europa betrachtet, ich bin jetzt kein Experte für Italien, aber die Melonis, die hat es geschafft, das, was in den letzten 20 Jahren keine geschafft hat, so lange an der Macht zu bleiben und eine relativ hohe Zufriedenheit in der Bevölkerung auch durch wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Das ist ja auch eine rechtspopulistische Partei gewesen. Wo sind da die, ich weiß es nicht, No-Gos auch jetzt in Deutschland? Wird das nicht irgendwann sich selbstverständlich zeigen, dass man die mit denen koalieren muss?
Ja, nein, die Frage, mit welcher Strategie man besser den Rechtsruck stoppen kann oder eindämmen oder zurückschrauben kann, ist extrem schwierig, weil wir für alle Strategien können wir Fehler und Scheitern anführen. Also die Meloni-Strategie, die häufig also jetzt so gesehen wird, naja, hier sehen wir jemanden, der also faschistischen Hintergrund hat, aber durch die Macht und die Verantwortung etwas moderater jetzt geworden ist. In vielen Ländern ist das fehlgeschlagen. Also sowohl in Finnland als auch in Österreich hat das nicht funktioniert. Also es ist nicht, dass die Beteiligung an einer Regierung unbedingt rechtspopulistische Tendenzen auslöscht. Das ist also überhaupt nicht sicher. Und also italienische Freunde und Kollegen von mir würden auch auf ihre Antwort antworten, naja, im Ausland sieht das immer sehr moderat aus, aber innenpolitisch ist Meloni weiterhin auf dem Vormarsch und versucht auch in der Medien- und Wissenschaftspolitik einzugreifen und Freiräume, demokratische Freiräume aufzulösen. Also dass es nicht alles so harmlos vielleicht, wie es vom Ausland aussieht. Spezifisch für die AfD würde ich immer sagen, ist, dass das Wichtigste ist nicht nur, dass man sich gegen die AfD stellt, sondern dass man ein attraktives Programm zusammenstellt, was Bürger, zumindest die verbleibenden Bürger und Wähler anziehen kann. Und da ist es schon erstaunlich, finde ich, dass viele der Themen, die Menschen umtreibt in Deutschland, also zum Beispiel Wohnen und Wohnungspolitik oder Altenpflege, dass die ja nicht angegangen werden. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu den Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ein Grund für die erfolgreiche Integration und auch den sozialen Frieden in den 50er und 60er Jahren war eine enorm ambitionierte Wohnungs- und Wohnungsbaupolitik. Aber das schleift so dahin in der Bundesrepublik. Und das macht es sehr einfach, ich glaube, für die AfD. Also die AfD profitiert letzten Endes von den vielen Sorgen und Frustrationen und ungelösten Problemen, die viele Bürger so mit sich rumtragen. Ja. Noch ein Punkt würde ich vielleicht machen bei der AfD. Die AfD ist ja selbst eine Koalition letzten Endes von sehr unterschiedlichen Meinungen. Und viele in der Ost-AfD sehen bestimmte Fragen, also wie zum Beispiel, wie man mit Putin umgehen soll, oder auch Wehrpflicht und die EU anders als Menschen, Unterstützer der AfD in den westlichen Teilen des Landes. Und obendrauf haben wir eben noch einen rechtsradikalen Flügel und liberale, also wirtschaftsliberale Tendenzen. Also ist es überhaupt nicht klar, dass die AfD, also es ist schon erstaunlich, dass die AfD es geschafft hat, ihren Laden zusammenzuhalten, aber es ist überhaupt nicht unvorstellbar, dass es da auch Spaltungen geben wird. Und das haben wir in den nordischen Ländern, also in Finnland zum Beispiel gesehen, dass es dann häufig auch zum Bruch kommt und dass dann der rechtsradikale Flügel nochmal extra einen Gang höher schaltet und das Heft in die Hand nimmt. Also das kann durchaus auch in Deutschland passieren.
Aber was würden Sie denn den Politikern von heute empfehlen, wenn ich jetzt die Rentendiskussion beobachte, habe ich das Gefühl, dass man versucht, das Problem hinaus zu schieben, um einfach jetzt keine unangenehmen Entscheidungen zu treffen, was natürlich fatal ist, weil mit jedem Jahr, ich weiß, viele sagen, dass das the point of no return ist längst überschritten und da ist es ja nur Schadensbegrenzung möglich, aber man handelt nicht und das ist ja Einfallstor für alle Ränder und die inzwischen auch nicht mehr so randgroß sind, sondern das ist ja schon, glaube ich, die größte politische Partei. Warum handeln die sie nicht?
Ja. Naja, sie handeln schon. Also das ist nicht so, dass da totaler Stillstand ist. Und es gibt ja Reformen. Nur im Moment gibt's kleine Reformen und jeder Teil der Koalition und jedes Klientel bekommt ein bisschen und das passt dann nicht zusammen. Also die einen bekommen die Mütterrente, die anderen bekommen eine kleine Aktivrente und die SPD bekommt eine Zusage, dass die Prozentzahl der Rente im Vergleich zu Löhnen aufrechterhalten wird. Also da wird so ein Riesen mit einem, also es gibt Veränderungen, aber das ist so ein Riesenspagat, der irgendwo nicht aufrecht zu erhalten ist. Ich würde auch da sagen, ist der Blick ins Ausland sehr hilfreich, weil die meisten europäischen, also Deutschland altert nun extrem schnell und wird eines der ältesten Gesellschaften sein im nächsten Jahrzehnt und in den nächsten zwei Jahrzehnten in Europa. Aber andere Länder haben sich ja auch mit ähnlichen Herausforderungen ihres Rentensystems auseinandersetzen müssen. Und Dänemark und die Niederlande haben das hingekriegt, schon vor längerer Zeit. Und eine große Umschichtung war da, also was war da eben eine Verbindung oder ein Einbau einer Aktien und einer
Kapitalstock
und Aktien und Staatsanleihen angelehnte Zusatzrente, die also auf die private Verantwortung und Eigenleistung baute, was langfristig sehr, sehr viel Sinn macht. Also in Großbritannien gucken die Leute auf das deutsche Modell und denken sie, was machen die für einen Unsinn? Weil in einer kommerziellen, durch und durch finanziell orientierten Wirtschaft und Gesellschaft, in der wir leben, es natürlich langfristig schon Sinn macht, von den über Jahrzehnte hinweg ja im Durchschnitt steigenden Aktienkursen auch zu profitieren. Und das Resultat ist, dass die Rente in Dänemark, die Leute in Dänemark und in Niederlanden eine höhere Rente mittlerweile bekommen als in Deutschland. Also warum ist das so? Ich glaube, ein Grund ist natürlich, jedes Modell hat eine gewisse Trägheit, was es mit sich bringt. Und das deutsche Modell, was 1957 als die jetzige Rente eingeführt wurde von Adenauer, ja eine radikale Veränderung des alten Systems war. Das hat sich so, ist jetzt so unsere Normalvorstellung geworden. Und dazu kommt, dass in Deutschland ja über viele Jahrzehnte hinweg eine Anti-Risiko-Atmosphäre
German Angst
worden ist. Also Aktien sind so wie Roulette und da zocken die Leute dann andere ab. Man kann sich darauf nicht verlassen. Das ist alles gefährlich, Spekulation oder schlimmer. Besser ist es zu sparen, sprich Geld aufs Sparkonto zu legen, was so das Dümmste ist, was man machen kann, wenn man wenn man sicher sein will, kann man das natürlich machen, aber man muss sich da bewusst sein, dass man Geld verliert mit Inflation. Also es gibt so eine nationale Anti-Risiko-Haltung und die auch von den Regierungen und der Wirtschaft immer unterstützt wurde, weil man eben exportorientiert war und versuchte, die Löhne und den Konsum in Grenzen zu halten. Aber das hat sich jetzt so verselbstständigt und ist jetzt wirklich, das ist also eine große große Blockade heute. Und die momentane Regierung eben auch nicht den Mut hat, auf das dänische oder holländische Modell umzusatteln.
Professor Trentman, wenn man jetzt die Regierungsmitgliederqualifikationen vergleicht. Wie würden Sie das einschätzen in England und in Deutschland, weil man immer wieder überrascht wird, wie wenig qualifiziert die Menschen sind, die am höchsten Regierungspositionen sitzen in Deutschland?
Ja, also wir haben in Großbritannien in gewisser Weise eine Achterbahnfahrt hinter uns, was die Parteipolitik und die Regierungsämter betrifft. Also wir haben jetzt seit einem Jahrzehnt, ich glaube, die Anzahl von Premiers und Ministern und die kurze Amtszeit oder immer kürzere Amtszeit ist schon enorm erstaunlich. Also Deutschland hat nie jemanden hervorgebracht, die wie Liz Truss so kurz im Amt war und völlig verantwortungslos das Volkseinkommen gekürzt, gekappt hat mit ihrer wahnwitzigen Wirtschaftspolitik. Ne? Also sowas hat Deutschland bisher noch vermeiden können. In der jetzigen Regierung muss man dazu sagen, also der jetzige Premierminister Starmer ist ja nicht in niemand, sondern zusätzlich zu der langen Karriere in der Labour-Partei hat er über lange Zeit das Amt des ja, wie sagt man, der letzten Endes der Vorsitzende Staatsanwalt des Vereinigten Königreichs ausgeübt. Also es sind schon Leute mit Amtserfahrung. In Deutschland sieht das momentan leider ganz schlecht aus, nicht? Also ich glaube, bis auf Herrn Dobrindt haben die wenigsten überhaupt Ämtererfahrung. Der Bundeskanzler selbst gar nicht, hat auch nie eine größere Firma oder Organisation führen müssen. Also viele Kommentatoren haben da möglicherweise einen Punkt, dass da auch so handwerkliches
Kompetenzproblem,
Expertise und auch Feingefühl so ein bisschen fehlt. Aber man könnte diese mangelnde Expertise, man könnte ja durchaus erwarten, dass es auch Vorteile bringt, nämlich dass man, dass sich Menschen, die nicht seit Jahrzehnten geprägt durch staatliche Routineabläufe, dass die möglicherweise es einfacher finden, mal eine neue ehrgeizige Politik oder Vision auf den Weg zu bringen. Das ist bisher nun leider noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie stark, also ich, da müsste man schauen, was die Politikwissenschaftler zu den Biografien der Abgeordneten sagen. Also in Großbritannien ist es schon erstaunlich, dass ja, seit 10, 15 Jahren ist zunehmend eine Art professionelle politische Karriere gibt, die direkt von den großen alten Universitäten zu einem Think Tank, zu einem Berater und dann zu einer Kandidatenrolle für eine Abgeordnetenposition läuft. Also Menschen gar nicht mehr oder Politiker häufig gar nicht mehr am regulären wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben, was ein Riesenunterschied ist zu der Situation vor 50 Jahren, sagen wir mal so, wo die Menschen ja, also führende Politiker hatten dann eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft oder waren für Generationen in der Gewerkschaft aktiv oder so. Das ist alles so ein bisschen verloren gegangen und daher auch eine gewisse Abkapselung der offiziellen Politik von vielen Bürgern.
Der Gedanke, den Sie jetzt ansprechen, dass vielleicht, wenn man nicht aus der Politik kommt, könnte das ein Riesenvorteil sein. Das zeigt, ob das jetzt ein Vorteil sein wird. Aber was Reformenfreudigkeit anbetrifft, ist Argentinien und Milei, der nicht aus der Politik kommt und zurzeit die Politik aber aufmischt und deutlich weniger Staat wagt. Wie beurteilen Sie die Entwicklungen?
Ja, also ich denke bei dieser Frage automatisch an den momentanen Niedergang der Liberalen, also der FDP, deren Stimme da vielleicht ganz nützlich wäre im Bundestag im Moment. Ich weiß nicht, also es gibt ja, also in gewisser Weise sind die Populisten, also sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite, ja eigentlich ein Beweis, dass es, dass die politische Kultur nicht zementiert ist, ist nicht so festgefahren und es gibt immer wieder neue Parteigründungen und die Menschen, die in der AfD agieren, von denen sind einige frühere CDU-Mitglieder, aber andere sind ja neu dort in diese Partei eingekommen. Und genauso beim Bündnis Sarah Wagenknecht oder wie es auch immer jetzt heißen soll. Das hat ja schon also sowohl Menschen angezogen, die vorher noch nicht in der Parteilandschaft waren und eben Menschen, die irgendwie desillusioniert mit ihrer alten Partei gewesen sind. Also wenn man nicht substanziell guckt, was die Inhalte sind, sondern einfach nur das politische Leben, das ist doch eigentlich ganz rege. Also es gibt mehr Leute, die sich mit Politik auseinandersetzen. Ist auch viel polarisierter, gebe ich Ihnen recht. Aber es ist ja nicht so, dass die Menschen sich von der Politik abgekehrt haben.
Und aus Ihrer Perspektive, Sie sprechen immer wieder, warum es so schwer ist, so eine Generalüberholung des Geschäftsmodells von Deutschland vorzunehmen. Aber Professor Trentmann, wie können wir strukturelle Probleme, demografische auch, wie wollen wir eine Wissensgesellschaft sein? Und gleichzeitig, wenn ich jetzt anschaue, wie wenig die naturwissenschaftlichen Fächer als Leistungsfächer in den Schulen belegt werden, wo wird der neue Platz von Deutschland in 10, 15 Jahren sein?
Gut, ich bin nun Historiker und kein Parteipolitiker oder übe ein Regierungsamt aus. Also mir geht es weniger darum, was genau an spezifischen Maßnahmen nun geändert werden muss, ob die Einkommensteuer um 1% hochgesetzt werden soll oder ob das Rentenniveau um 1% runtergesetzt werden soll. Da gibt's ja an Experten und Fachwissen mangelt es ja überhaupt nicht. Und es werden ja auch eine Kommission nach der anderen geben. Das ist gar nicht das Grundproblem. Also was mir als Historiker eben auffällt, ist, dass es eine mangelnde Vorstellungskraft gibt, dass wirkliche Veränderung möglich ist. Und also mein Ziel ist eben darauf hinzuweisen, dass es in der Vergangenheit immer wieder fundamentale Verwandlungen gab und sich Gesellschaft und Bürger auch damit auseinandergesetzt haben. Um jetzt das Beispiel Innovation zu nehmen, sehe ich genauso wie Sie. Da hinkt Deutschland hinter vielen Ländern hinterher. Auch ein Grund, warum das Produktivitätswachstum so nachgelassen hat in Deutschland, viel mehr nachgelassen hat und weniger zulegt als in den USA oder selbst in Großbritannien geht's besser und von Polen ganz zu schweigen. Das ist alles wahr und ich glaube, die meisten Bürger würden auch sagen, ja, stimmt. Also digital hinken wir irgendwie hinterher und mit KI und so tun wir uns auch irgendwie schwer. Was ich als Historiker eben dazu beitragen kann, ist darauf hinzuweisen, dass es in der Vergangenheit bei früheren Innovationen auch mal ganz anders aussah, dass Deutschland eine führende Innovationskraft war. Also um nur ein Beispiel zu nennen, was sich direkt auf die Naturwissenschaften und auch die Ingenieurswissenschaft bezieht, ist, dass im frühen 19. Jahrhundert und noch Mitte des 19. Jahrhunderts an deutschen Hochschulen wurde Philosophie, Theologie, Altgriechisch, Latein und Ähnliches gelehrt. Ja, am Ende des 19. Jahrhunderts waren die großen Fächer Ingenieurswissenschaften, Physik, Chemie und so weiter und so fort. Und das ging einher mit der Gründung von neuen Hochschulen, den technischen Universitäten, der Einführung von sogenannten Realgymnasien in den Schulen, wo dann eben auch lebende Sprachen, also Wirtschaftssprachen, Handelssprachen, Englisch, Spanisch und so weiter gelehrt wurden und auch den Schülern Physik und Chemie beigebracht wurde. Also das sind alles Sachen, die frühere Entwicklung, die erfolgreich durchgesetzt wurden, wo auch jemand Anfang des 19. Jahrhunderts gesagt hat, das kann ja gar nicht sein, das ist ja unmöglich. Aber letzten Endes ist es doch passiert. Also es gibt schon da viele Ansätze. Und es gibt überhaupt keinen Grund, meiner Ansicht nach, warum man sich nicht überlegen sollte, vielleicht eine ganze neue Reihe von Hochschulen zu gründen, die sich eben ganz spezifisch mit digitalen Technologien und KI beschäftigen, Forschungszentrum zu gründen, viel mehr Geld für Innovation auszugeben. Und ich würde da betonen, das ist nicht nur eine Sache der öffentlichen Hand. Wir wissen von den Daten, dass mit dem großen Exportboom seit den 1990ern eben leider auch die Investitionen innerhalb der Wirtschaft nicht ausreichend waren. Also da hat man sich so ein bisschen zu lange ausgeruht auf dem gegenwärtigen Erfolg. Und da hinken die Investitionen und damit auch die Innovation hinterher. Ein Vorschlag, dem ich durchaus sympathisch gegenüber geneigt bin, ist, dass man in der, wenn man über Strukturwandel reden möchte, sich auch immer überlegen muss, was sind die neuen Industrien, was sind die, welche Innovationen versprechen neue Arbeitsplätze und eine wachstumsorientierte Zukunft. Und das heißt, dass die Stimmen außerhalb der gut organisierten und vom Staat auch immer geförderten großen alten Industrien, also wie die Autoindustrie, dass eben die Startups, die kleineren Unternehmen, denen es schwerfällt, anscheinend in Deutschland das genügende Kapital zu sammeln, um wirklich neue Wege zu schreiten, dass diese Stimmen auch mehr zu Gehör kommen. Das heißt also praktisch gesagt, den deutschen Korporatismus etwas aufbrechen.
Ich weiß nicht, ob Sie den Militärforscher David Betts aus London kennen?
Nein.
Okay, der hat jetzt die Prognose aufgestellt, dass wir ausgeprägtere Gewaltzyklen erleben werden aufgrund der Fragilität der Stimmung. Aber wenn Sie, war es für mich auch interessant, was das bedeutete, bürgerähnliche Zustände, nicht jetzt wie früher Bürgerkriege, aber so bürgerkriegähnliche Zustände durch diese Polarisierung, die immer mehr an Schärfe gewinnt. Das
also gut, die Gewalt ist ja nie verschwunden aus der Gesellschaft. Also es gibt in Deutschland, in der Bundesrepublik insbesondere, gibt es natürlich eine wichtige Friedensbewegung. Und es gibt eben auch neue Erziehungsmodelle, die gewaltlos orientiert sind, aber in der Realität ist natürlich so, dass Gewalt nie verschwunden ist. Also weder aus der Familie, also häusliche Gewalt weiterhin ein Problem, noch von den Schulhöfen. Das ist nicht unbedingt was Neues. Also vor 10 Jahren gab es auch schon Debatten dazu, wie das Leben rauer wurde untereinander. Also
sehr spannend. Professor Tretten, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie sollten das Buch mit einem Satz unterschreiben und eine Widmung mit einem Satz hinterlassen, welchen Satz würden Sie wählen?
Ich würde sagen, Veränderung ist möglich und kann positiv sein.
Sehr schön. Eine Frage zum Abschluss. Wir haben ja 3 davon. Die erste wäre, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat oder für eine echte große Weichenstellung sorgte?
Weichenstellung in meinem eigenen Denken? Ja. Oder meinen Sie?
Oder Denken, ja. Leben.
Ja.
Muss nicht unbedingt ein Sachbuch sein.
Ja. Ja, also als Sachbuch würde ich immer, Simon Sharma's Buch, auf Englisch heißt es The Embarrassment of Riches. Das ist also eine Geschichte der Niederlande im goldenen Zeitalter der Niederlande, also im 17. Jahrhundert wählen, was sehr kreativ und literarisch es schafft, die Mentalitäten einer vergangenen oder Menschen in einer vergangenen Gesellschaft wieder aufleben zu lassen. Also uns wirklich nahe daran bringt, wie Menschen dachten, fühlten, handelten, mit welchen Vorlieben, Ängsten, Sorgen und Ähnliches. Also das würde ich glaube ich, ganz stark machen. Ich finde auch, also weil Sie sagten, muss ja nicht ein historisches Buch sein. Ich würde auch Hertha Müllers Roman Atemschaukel hochpreisen wollen, was zwar ein Roman ist, aber historisch mit historischer Recherche von ihr verbunden war, die sich mit Lagerinsassen auseinandersetzte und Atemschaukel diese schreckliche Geschichte mit wirklich sehr kreativen und beeindruckten deutschen Wortschöpfung und Rhythmus illustriert.
Sehr schön, danke. Wenn Sie einen Ratschlag als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden, was wäre das, Professor Trettmann?
Ein Ratschlag für die Zuhörer. Mehr ist möglich. Ne? Also wir sollten mit Zuversicht, wir sollten uns durch diese Schwarzmalerei nicht von Handelsmöglichkeiten ablenken lassen. Es ist wirklich mehr möglich und Geschichte ist auch eine Ressource, die uns, ich glaube, Zuversicht geben sollte, dass wir Dinge verändern können.
Vielen herzlichen Dank. Und die letzte abschließende Frage, die ein bisschen anspruchsvoller ist. Okay, was ist für Sie,
ja eben schon ganz anspruchsvoll.
Was ist für Sie der Sinn des Lebens, Herr Professor Trettmann?
Wie bitte?
Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens? Oh, werden wir philosophisch. Ja, ja, ich würde schon sagen, der Sinn des Lebens sollte eigentlich die Selbstverwirklichung sein. Nicht? Also des eigenen Menschen.
Sehr schön. Ich bedanke mich herzlich für ein sehr sinnvolles Gespräch. Ja. Herr Professor Trettmann, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke Ihnen herzlich.
Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen für die guten und auch sehr wichtigen Fragen.
Danke. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.